Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
Ich bin Stefan Weinert von der Rundfunkarbeit im Bistum Trier. Manche von euch, von Ihnen, werden in ihrer Schulzeit mit dem großen Drama der deutschen Literaturgeschichte zu tun gehabt haben, mit Goethes Faust. Und ganz am Anfang steht da Dr. Faust in seinem Studierzimmer und hält diesen Monolog über seine Versuche zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und da sagt er, habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Leider auch Theologie. Dieser Folge geht's um Menschen, die Theologie heute studieren, die hoffentlich nicht sagen müssen, dass sie es leider tun. Aber warum studiert man Theologie in einer Zeit, in der bei uns die Bedeutung von Glaube und Kirche immer mehr abnimmt? Und es geht um eine Institution, an der das Theologiestudieren stattfindet, nämlich um die Theologische Fakultät Trier, die gerade im vergangenen Jahr 75 Jahre alt geworden ist. Und deshalb freue ich mich über die Gäste dieser Folge. Alexa Stefani, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Theologischen Fakultät in Trier, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Und Professor Walter Euler, er ist der Rektor dieser Hochschule. Auch Ihnen willkommen.
Vielen Dank.
Und noch ein kleiner Transparenzhinweis. Ich habe selbst in den 80er Jahren an der Theologischen Fakultät Trier studiert. Wir wollen heute da und dort auch mal in die Vergangenheit schauen, vor allem aber die Gegenwart und die Zukunft dieser Theologischen Hochschule beleuchten. Frau Stefani, Sie haben 2016 angefangen zu studieren an der Theologischen Fakultät in Trier. Mittlerweile sind Sie wissenschaftliche Mitarbeiterin, arbeiten an Ihrer Promotion, also schreiben Ihre Doktorarbeit. Haben Sie auch schon mal am Laptop gesessen und wie Faust gestöhnt, ach, leider Theologie?
Nicht leider Theologie, aber zwischendurch gedacht, was habe ich mir hier angetan mit dem Promotionsstudium oder der Promotion an sich. Das Studium ist nicht das Problem, eher das leere Word-Dokument, vor dem man sitzt, das befüllt werden möchte.
Aber die Theologie als solche, also die Entscheidung würden Sie nochmal treffen, Theologie zu studieren?
Ja, ganz klar.
Warum?
Als ich damals vor der Frage stand, was soll ich studieren, gab es verschiedene Wege, die ich hätte einschlagen können. Das war mein erster Wunsch, hätte Journalismus sein können oder war Journalismus. Dann hätte ich auch aufs Lehramt Deutsch und Geschichte, war auch interessant für mich, aber sehr weit weg von Theologie noch. Naja, und Theologie war erstmal gar nicht in meinem Spektrum drin. Da bin ich tatsächlich über meine Mutter reingekommen, so komisch das klingt, und über den Jakobsweg. Und beides verbindet sich miteinander, denn wir haben einen Film geschaut zu Hause. Meine Mutter hatte die Herrschaft über die Fernbedienung und wir hatten nur einen Fernseher. Genau, und dieser Film ging irgendwie ein Historiendrama über den Jakobsweg, eine Pilgerin, erst einmal nicht so interessant für mich als 17-Jährige, 18-Jährige, aber danach gab es eine Doku über den Jakobsweg und diese Doku war wahnsinnig inspirierend und sehr spannend für mich und ich sagte nach dieser Doku zu meiner Mutter, boah, den Weg will ich auch mal gehen. So, für mich erstmal erledigt, ich bin dann ins Bett gegangen, am nächsten Tag war Schule. Aber meine Mutter hat das nicht mehr losgelassen und sie hat da eine Gruppe für mich gefunden, die nach meinem Abitur 2016 den Jakobsweg gegangen ist und da bin ich mitgegangen, habe mich angemeldet und ja, was so auf einem Weg passiert, wenn man viele Tage unterwegs ist, viele Kilometer läuft, schmerzende Füße hat, die Sonne vom Himmel brennt, dann fängt man doch an zu überlegen, naja, wo soll es denn hingehen und was kann es denn sein? Und ja, ich habe viel darüber nachgedacht, was Menschen glauben, was ich glaube oder auch nicht glaube. Und da ich mich als Jugendliche sehr von Kirche entfernt habe, ich habe ursprünglich den klassischen Weg als Messdienerin in der Kirchengemeinde durchgemacht, aber mich dann eben mit 14, 15, 16 doch sehr davon entfernt, habe ich versuchen wollen, eine Antwort auf diese Fragen zu finden und bin dann auf das Theologiestudium gekommen. Und meine Mutter war tatsächlich sehr froh darüber, das hat sie mir ein paar Jahre später gesagt, dass ich nicht Journalismus studiert habe, weil so kann ich jetzt auch schreiben und sprechen und Texte verfassen, was ich immer gerne gemacht habe, aber habe auch einen richtigen Job dabei. Das war ihr sehr wichtig.
Und das ist spannend zu sagen, Theologiestudium, richtiger Job. Wenn ich das richtig verstehe, war ja aber die Berufsauswahl nicht Ihr primärer Gedanke beim Studium.
Tatsächlich wusste ich gar nicht, was Theologen beruflich machen, weil ich in meiner Heimatgemeinde außer Priestern kaum oder vielleicht auch nicht bewusst, aber vielleicht auch einfach gar keine Mitarbeitenden kennengelernt habe, die Theologie studiert haben und mit diesem Studium in die Berufswelt gestartet sind. Also tatsächlich nein, es war nicht aufgrund des Berufswunsches, aber der hat sich dann eben entwickelt und wieder verändert und nochmal verändert.
Und zielt im Moment wohin, wenn ich mal neugierig fragen darf?
Im Moment bin ich sehr glücklich da, wo ich bin, im wissenschaftlichen Kontext. Ich fühle mich sehr wohl, sowohl was das Schreiben angeht, als auch die Diskussion, das Netzwerken, viele Menschen kennengelernt, die im selben Verfahren sind wie ich, die aber auch schon weiter sind, am Habilitationsprojekt, an Instituten arbeiten. Und diese Vernetzung, diese Inhalte, das selber daran arbeiten, Neues zu entdecken, zu forschen, das ist wahnsinnig spannend, finde ich. Und da fühle ich mich gerade sehr wohl.
Herr Professor Euler, so wahnsinnig viele sind das ja nicht mehr, die diese Entscheidung treffen, wie die Frau Stefani, also Theologie, katholische Theologie zu studieren. Man kann es positiv formulieren und sagen, an Ihrer Hochschule gibt es ein ganz tolles Zahlenverhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden. Man kann auch sagen, die Studierendenzahlen sind heftig eingebrochen. Also da gucke ich noch mal kurz in meine Vergangenheit, 80er Jahre. Damals war wohl der Höhepunkt mit um die 600 Studierenden. Hand aufs Herz, wie viel sind es heute?
Im Moment, in dem Semester, sind es 142.
Das ist, kann für die Studierenden eine gute Betreuung sein. Wie sehen Sie das? Vorteil oder Nachteil?
Ja, natürlich ist es angenehmer, wenn man vor einem vollen Hörsaal sitzt und nicht vor einem halb leeren Hörsaal. Das ist völlig klar. Ich würde lügen, wenn es anders wäre. Aber es ist so, dass die jetzige Studierendengeneration engagiert ist, interessiert ist, in vielerlei Hinsicht engagierter als frühere Generationen. Ich rede da auch von meiner eigenen. Ich bin auch ein Boomer, Jahrgang 62, 81 habe ich zu studieren begonnen in Passau. Da waren wir überall viele, aber wir sind mitgelaufen im Grunde. Wir hatten, das Verhältnis war sehr distanziert zu den Lehrenden. Die waren weit weg von uns. Und heute ist das ganz anders. Also heute ist das die Studierenden, die sagen immer, die Fakultätsfamilie, das ist mir ein bisschen zu heftig, weil das See ist natürlich der Begriff der Familie, der passt nicht. Aber ich spreche gern von der Fakultätsgemeinschaft und das kann man auch so sagen. Es ist eine wirkliche Gemeinschaft. Dass wir wenige sind, liegt ja nicht an Trier, sondern das liegt an den Verhältnissen. Also es geht von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, geht es allen Fakultäten und Instituten nicht so, wie es früher ging, gilt auch für andere Geisteswissenschaften. Gilt übrigens heute auch ganz heftig für die evangelische Theologie, der sehr lange Zeit noch besser ging, weil sie ja kein Priesterzölibat hat.
Was sind die Gründe dafür?
Nun, die Gründe sind natürlich, klar, die liegen im kirchlichen Bereich. Es gibt weniger Bindung an Kirche. Ein anderer Grund ist, dass insgesamt die Zahlen der Studierenden zurückgehen, dass Geisteswissenschaften es schwer haben. Das sind also objektiv, das sind sozusagen die Gründe, die dominieren. Man verbindet viele, verbinden mit dem Begriff Theologie, Studium nichts. Man muss im Grunde ihnen das klar machen, dass man das überhaupt studieren könnte, was ja Frau Stefani gerade gesagt hat. Ja, das ist einfach etwas, was eben früher so nicht war. Ganz klar.
Kommen wir gleich, knüpfen wir nochmal an. Ich möchte nochmal den Begriff zuerst aufgreifen der Fakultätsgemeinschaft. Ja, diese überschaubare Größe. Frau Stefani, wie haben Sie das empfunden als Studierende oder sind jetzt ja immer noch im Promotionsstudium, gleichzeitig aber auch wissenschaftliche Mitarbeiterin? Wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile dieser überschaubaren Gemeinschaft?
Ja, wenn ich an mein Studium zurückdenke, habe ich das als sehr positiv empfunden, weil ich ja eben in das Studium gegangen bin ohne konkreten Wunsch und auch nicht genau wusste, auf was ich mich einlasse. Und ich bin in ein Semester gestartet. Wir waren insgesamt 6 Leute. Ich möchte jetzt auch festhalten, ein Mann und 5 Frauen. Und diese Gruppe an Menschen, mit denen ich 5 Jahre meines Lebens wirklich intensiv geteilt habe, die hat mich doch immer wieder bestärkt, darin weiterzumachen, auch wenn ich sehr gezweifelt habe, gestruggelt habe mit den Inhalten, mit Studium an sich. Ich bin die Erste in der Familie, die studiert hat. Und über diese Freunde, die es dann auch geworden sind, habe ich auch verschiedene Spiritualitäten kennengelernt. Einige, die ich auch heute noch weiterführe, andere, die ich, die nichts für mich waren, ganz einfach gesagt. Und einige Freundschaften sind auch übers Studium hinaus geblieben. Und das ist ein großer Vorteil für mich persönlich gewesen. Ein Nachteil ist natürlich auch, so gut diese Betreuung an der Fakultät zwischen Dozierenden und Studierenden ist, dass auch in Fächern, in denen man nicht so gut ist, aufgrund von, wie soll ich sagen, mangelndem Interesse, dass die Dozierenden das vielleicht auch wissen oder bemerken, dass man für eine Prüfung vielleicht nicht ganz so viel lernt oder nicht ganz so häufig anwesend ist in den Vorlesungen und sich dann doch lieber das Skript von anderen holt oder mitbringen lässt. Und ja, das ist, könnte ein Nachteil sein, aber ich habe es tatsächlich auch nicht so sehr als Nachteil empfunden, zumindest nicht, was die Bewertung anging. Und die Dozierenden wissen halt auch, wie es in ihrem Studium war, dass es Interessen gibt und weniger Interessen.
Dazu darf ich ergänzen, als alter Hase weiß man, und die älteren Semester, die wissen es auch, die Professoren, die auf Anwesenheit Wert gelegt haben, die haben das auch gewusst, wenn 50 da waren. Und die, die nicht drauf Wert legen, wie zum Beispiel ich, die respektieren auch, wenn eben nur 5 da sind. Die 5 sind da und dann ist es auch gut.
Bei Frau Stefani klingt ja raus, dass das Studium für Sie auch, ich sag mal ein ganz großes Wort, eine existenzielle Bedeutung hat. Kann das Sinn eines Studiums sein, wo es ja um Wissenschaftlichkeit geht, auch durchaus um Berufsausbildung, kommen wir gleich noch zu, aber gleichzeitig auch, ja, was die Persönlichkeit betrifft, was die Existenz betrifft, ist das Sinn von Theologiestudium?
Es ist nicht der einzige Sinn, aber es ist ein wesentlicher Sinn, das würde ich schon sagen. Das liegt ja zum einen an dem Alter, in dem man studiert. Das ist ja doch eine entscheidende Lebensphase. Weg von zu Hause, Adoleszenz überwunden, ein junger, erwachsener Mensch wird man und dann stellt man sich Fragen. Und das ist zum Beispiel zum anderen natürlich auch eine Konsequenz der Themen, die man behandelt. Egal ob in der Philosophie oder in der Exegese des Alten und Neuen Testaments, Kirchengeschichte, Theologiegeschichte, Systematik, Moraltheologie, das sind ja alles Fragen, die letztlich einen nicht irgendwie, ja, die sozusagen unberührt lassen. Wenn ich jetzt, was weiß ich, mathematische Formeln lerne oder wie eine Maschine zusammengebaut wird in dem Maschinenbaustudium, ja, dann wird mich das weniger tangieren, als wenn ich mich mit verschiedenen Konzepten der Philosophie befasse. Das Theologiestudium ist aber gleichzeitig keine Evangelisationsschule. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt ja Hochschulen, die ein bisschen den Eindruck erwecken, als wollten sie in erster Linie evangelisieren. Und es ist ja auch klar, dass eine Institution wie die Kirche oder die Kirchen, die unter Mitgliederschwund leiden, das auch fördern wollen. Aber Theologiestudium ist wissenschaftliche Auseinandersetzung. Und es muss für jeden da Platz sein, auch für Leute, die den Glauben radikal in Frage stellen. Wir hatten Studierende, die haben das Vollstudium bewältigt, ohne dass sie selbst Mitglieder in der Kirche waren.
Das würde ich tatsächlich bestärken, dass die theologische Wissenschaft oder das Studium der Theologie wirklich keine Evangelisationsschule ist. Ganz im Gegenteil. Also gerade von Semester 1 bis 4 erinnere ich mich noch sehr, dass wir in diesem kleinen Semester, in diesem Freundeskreis wirklich viel diskutiert haben und für mich persönlich auch große, große Zweifel aufkamen, ob das, was ich lese in der Heiligen Schrift, das, was ich darüber lerne, wirklich das ist, was mein Glaube ist. Und die Frage auch nach, also weil ich mich ja eben mit dem Neuen Testament beschäftige, die Historizität, also dieses, ist das, was in der Bibel im Neuen Testament steht, tatsächlich etwas, was Jesus gesagt hat oder ist es etwas, was später entstanden ist? Und kann das denn noch mein Glaube sein und kann das denn noch Heilige Schrift sein, wenn es vielleicht nicht von Jesus selbst ausgesagt ist, sondern von ihm inspiriert oder was auch immer? Und da auch den Unterschied zu lernen, und das ist wirklich ein Learning gewesen im Studium, zu erkennen, was ist Glaube, was ist die eigene Spiritualität, was ist Wissenschaft, was ist Umgang mit Texten, mit Inhalten, philosophisch, historisch, bibelwissenschaftlich und so weiter. Und darüber, über diese Zweifel, und das ist das zweite große Learning in meinem Studienleben, zu erfahren, wie kann ich aus diesen Zweifeln gestärkt herausgehen und die in Glaube im besten Fall umwandeln oder sie parallel bestehen lassen. Und das bedeutet nicht, dass alle Zweifel ausgeräumt sind. Ganz im Gegenteil, sie sind immer noch da. Sie sind mal stärker, mal weniger stark. Mal ist die Bindung zur Spiritualität größer, mal kleiner. Aber eben das Lernen, damit umzugehen, das war für mich im Theologiestudium auch sehr wichtig und sehr wertvoll.
Also, Theologiestudium hat eine Glaubensdimension, wiewohl man, Sie haben es eben betont, Professor Euler, durchaus als nichtgläubiger Mensch, als Atheist, auch wissenschaftlich Theologie studieren kann. Es hat eine wissenschaftliche Dimension, es hat aber natürlich auch was zu tun mit Berufsfindung, Berufsausbildung. Es gibt noch ein paar wenige junge Männer, die studieren das, um Priester zu werden. Es gibt andere Männer und Frauen, die studieren, um einen anderen Seelsorgsberuf zu ergreifen, PastoralreferentInnen, beziehungsweise GemeindereferentInnen, die studieren dann praktische Theologie, glaube ich, heißt der Studiengang immer noch. Aber nicht alle, die Theologie studieren, arbeiten ja hinterher in der Seelsorge. Herr Professor Euler, was kann man werden als Theologe, als Theologin?
Naja, zum Beispiel Professor der Theologie.
Na gut, das bleibt ja so ein bisschen systemintern.
Ja, schon klar, aber ich sage das bewusst, weil als ich studiert habe, ich war zunächst einige Jahre im Priesterseminar, dann bin ich ausgetreten, habe meine Frau kennengelernt und dann war das erledigt und dann gab es eigentlich keine Chance mehr. Damals in den 1980er Jahren, der Schuldienst war verbaut, in Bayern, wo ich herkomme, wurden keine Lehrerinnen und Lehrer mehr eingestellt. Der pastorale Dienst für Laien war verbaut. Im Bistum Passau, aus dem ich stamme, wurden keine Pastoralreferentinnen und Referenten eingestellt. Das war für mich ein ganz großes Glück, denn ich musste keinen Umweg gehen. Ich habe mich entschieden, nach dem 6. Semester, ich werde promovieren, habe dann auch ein Stipendium bekommen. Und dann hatte ich das Glück, dass es hier in Trier ein Cusanus-Institut gibt und dass man dort einen Dozenten gesucht hat und ich habe die Dozentur bekommen. Das war ein ganz ungewöhnlicher Berufsverlauf, sage ich. Später wurde ich dann nach der Habilitation, wurde ich dann eben Professor an der Theologischen Fakultät. Aber das ist ein ganz spezieller Weg. Es hätte auch sein können, dass ich eben mein ganzes Leben als Dozent am Cusanus-Institut bleibe und dann eben eine fachwissenschaftliche Laufbahn innerhalb eines Forschungsinstituts durchlaufe, sage ich mal, lebe. Und es gibt viele Wege mit dem Theologiestudium. Hinzu kommt da, also wir haben Leute, die arbeiten im Krankenhausmanagement. Wir haben Leute, die sind ja im Medienbereich tätig, wir haben Leute, die sind im Personalmanagement. Also, und das sind traditionelle Laufbahnen. Wir haben ja heute eine Revolution im Berufswesen, die durch KI hervorgerufen wird. Das ist ja keine Frage. Man sagt ja heute schon, viele Berufe, die es heute noch gibt, wird es in 10 Jahren nicht mehr geben. Das kann man vermuten. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass alles, was sehr speziell ausgerichtet ist, kaum sich halten wird können, weil eben die Maschine KI das besser kann. Aber Leute, die eine breite Basis haben, die verschiedene Qualifikationen erwerben im Laufe ihres Studiums oder ihrer Ausbildung, die können dann auch verschiedene Aufgaben wahrnehmen. Und das ist tatsächlich ein Reichtum der Theologie. Es gibt ja nicht die Theologie, sondern die Theologie besteht aus ganz unterschiedlichen Fächern, die unterschiedliche Ausrichtungen haben. Man kann mit gutem Argument dafür werben, dass dieses Studium und die Qualifikationen, die dabei erworben werden, eben weil sie so weit gefächert sind, so unterschiedlich sind, auch eine Zukunft haben. Wie die Zukunft ausschaut, außer man wird Priester, Pastoralreferent oder Pastoralreferentin oder geht in den Schuldienst, wobei sich da auch alles wandeln wird, aber das sind halt feste Berufsbilder. Also außerhalb dieser Felder kann man nicht sagen, wie sich die Berufslandschaft entwickelt, aber auch unter veränderten Voraussetzungen, glaube ich, hat man da eine gute Basis erworben.
diese Vielfalt des Theologiestudiums. Ich glaube, die sollten wir kurz nochmal entfalten, weil viele, die jetzt zuhören, kennen das ja so nicht. Ich fange mal an und vergesse bestimmt was. Also da gibt es natürlich die Philosophie als ganz großen Teil. Dann gibt es historische Elemente in der Kirchengeschichte. Es gibt sozusagen Umgang mit Literatur in der Exegese. Es gibt pädagogische Elemente. Recht kommt vor, Kirchenrecht.
Richtig.
Klammer auf, persönliches Bekenntnis. Das war bei mir das Fach, glaube ich, wo ich am seltensten in der Vorlesung war. Was ich heute mittlerweile da und dort bedauere. Klammer zu. Was habe ich noch vergessen? Was kommt noch vor?
Moraltheologie, Ethik.
Sozialethik, also ja. Wirtschaftsethik und solche Fragen.
Genau, also gesellschaftspolitische, ja. Gesellschaftslehre. Ja.
Liturgiewissenschaften.
Systematischen Fächer, also Moraltheologie und Sozialethik, Fundamentaltheologie also und ökumenische Theologie und Dogmatik.
Ja.
Und dann haben wir ja bei uns auch abrahamitische Religionen als neues Fach.
Genau, dann können wir doch gerade darauf zu sprechen kommen und bevor wir gleich auch noch einen kleinen Blick in die Vergangenheit machen, aber da schon mal anknüpfen. Ja, Sie haben schon angedeutet, es verändert sich ganz viel. Wir haben schon festgestellt, seitdem Sie, Herr Professor Euler und ich, beide in den 80er Jahren studiert haben, an unterschiedlichen Orten, hat sich radikal was verändert. Also auch wenn ich gerade die Theologische Fakultät in Trier vergleiche, zu meinen Zeiten, 80er Jahre zu jetzt, ja, sehr viel anders. Dazu gehören neue Fächer. Das ist ja zum einen auch mitbedingt, wenn ich das richtig sehe, durch die Veränderung des gesamten Studiensystems in Deutschland, Stichwort Bologna-Prozess, wo in den Masterstudiengängen ja zum Teil eine sehr differenzierte Auffaltung geschieht. Also man macht dann nicht mehr einfach das Diplom in Theologie, sondern macht einen Masterstudiengang. Ja, was gibt es zum Beispiel in der Theologischen Fakultät? Wie kann man sich da spezialisieren?
Also zunächst kann man auch unter den Bedingungen von Bologna, Stichwort, das bedeutet Modularisierung des Studiums, also thematische Einheiten, das Studium strukturieren und nicht nur Fächer, wie das früher der Fall war, kann man auch unter den Bedingungen von Bologna ein klassisches Theologiestudium durchlaufen. Das heißt heute nicht mehr Diplom, sondern Magister Theologie, also Magister der Theologie oder Magistra Theologie für die Damen. Zum Beispiel Frau Stefani ist eine Magistra, kein Magister. Ich bin noch die Diplom-Theologe und Sie auch. Also das gibt es immer noch. Aber es gibt die Möglichkeit, dass man aufbauend auf einem Bachelorstudium, was sozusagen die Grundlagen legt in 3 Jahren, dann ein Masterstudium macht in 2 Jahren. Und das haben wir dann eben auch ergriffen an unserer Fakultät, dass wir 2 Masterstudiengänge eingerichtet haben. Einen Master für interreligiöse Studien, Christentum, Islam, Judentum und einen Master für Theologie und Ethik im Sozial- und Gesundheitswesen. Da muss man also nicht Theologie studiert haben, sondern man kann eine beliebige Fächerkombination studiert haben und dann kann man darauf eben dann den Master setzen. Also der Master für interreligiöse Studien, da sind zurzeit 10 Personen eingeschrieben und wir sind sehr stolz, der erste hat schon den Abschluss gemacht. Der war vorher kein Theologe, hat vorher Geschichte studiert und war davon sehr angetan, ja.
Ich habe dazu auch eine kleine Anekdote, weil ich mich letztes Jahr oder vor 1,5 Jahren auch entschieden habe, diesen Master interreligiöse Studien noch zu machen. Und eine Kommilitonin, die im Bachelor Erziehungswissenschaften studiert hat, sagte, ja, so als ich Erziehungswissenschaften studiert habe und es kam im Gespräch, was studierst du denn? Sie sagte das und dann war das Gespräch relativ zügig vorbei, weil sich jeder irgendetwas darunter vorstellen kann, aber es kein Gesprächsaufhänger ist. Seit sie aber den Master interreligiöse Studien studiert und das eben im Gespräch erzählt, gibt es sofort ein großes Bedürfnis von den Leuten, die das noch nie gehört haben, zu wissen, was das ist. Und sie sagt, seitdem sie das studiert, hat sie viel mehr, also oder muss sie viel mehr erklären, was sie studiert, warum sie das studiert. Sie muss sich auch teilweise rechtfertigen. Das haben wir alle schon erlebt, egal ob wir Theologie oder eben den Master studieren. Und da sagte sie, das ist etwas, was die Leute nicht wirklich kennen, wo sie aber ein Interesse daran haben, was denn Inhalt dessen ist. Und das hat sie ganz extrem gemerkt, von den Erziehungswissenschaften hin zum Master Interreligiöse Studien.
Da möchte ich mit einer Frage anknüpfen. Wir haben bisher stark davon gesprochen, das Theologiestudium. Was bedeutet das für die Leute, die studieren? Für ihre Entwicklung, aber auch für ihre Berufsmöglichkeiten. Aber Wissenschaft, Universität, Hochschulen haben ja auch eine Bedeutung oder sollten sie haben für die Gesellschaft. Bei Studiengängen wie Maschinenbau oder Bauingenieurwesen oder Medizin liegt das auf der Hand. Welche Rolle kann denn Theologie spielen für die Gesellschaft?
Beim klassischen Theologiestudium, Magister Theologiae, Magistra Theologiae, ist es zumindest das, was ich erlebt habe, ein Grundkompetenzerwerb, den man beliebig erweitern kann. Man spezialisiert sich natürlich auch vor allem gegen Ende des Studiums, aber selbst wenn man sich wie bei mir auf die Bibelwissenschaften konzentriert und dann auch spezialisiert, sind dennoch alle anderen Fächer, habe ich ja gelernt. Also ich habe eine Grundkompetenz, die ich jederzeit erweitern kann. Und dieser Master Interreligiöse Studien oder Master Theologie und Ethik, finde ich, ist eine Möglichkeit, die Gesellschaft, wie sie sich verändert, in gewisser Weise auch aufzugreifen im Theologiestudium, im universitären Kontext und da sich noch mehr Kompetenzen und Fähigkeiten anzueignen und zu erlernen, um eben in Gesellschaft unabhängig von Kirche arbeiten zu können oder auch einfach fähig zu sein, diese mitzugestalten. Das ist jetzt beim Master Interreligiöse Studien ganz besonders, wenn es in einer Gesellschaft, in der oder in Deutschland, in der 5 Millionen Musliminnen und Muslime leben, ganz besonders wichtig zu wissen, wie geht man denn mit dieser Fülle an Kulturen, an religiösen oder an Religionen um in der Gesellschaft? Wie kann man auf die zugehen? Denn meiner Meinung nach ist das größte Problem oder die größte Schwierigkeit, die wir haben, ist einfach Unkenntnis des anderen. Und da lernt man wahnsinnig viel. Und genauso im Bereich Theologie und Ethik. Es gibt viele, die im Bereich Krankenhausmanagement ethische Fragen beantworten wollen, im Bereich Soziales und so weiter. Dieses Thema ist in einer alternden Gesellschaft wahnsinnig wichtig, in einer Gesellschaft, die versucht, Gleichberechtigung zu erlangen. Ob sie erreicht werden kann. Ich hoffe es sehr, auch für mich selbst persönlich. Aber da eben Kompetenzen zu erlernen und dann noch zu vertiefen in diesem Masterstudium. Und das finde ich sehr wichtig, dass da die Fakultät in Trier darauf reagiert. Und das schätze ich auch sehr.
Das sind jetzt zwei Beispiele, was Theologiestudierende in die Gesellschaft einbringen können oder Sie haben gesagt, Frau Stefani, Gesellschaft mitgestalten können. Jenseits dieser beiden konkreteren, sage ich mal, Masterstudiengänge, Herr Professor Euler, was haben Theologen, Theologinnen bei der Gestaltung der Gesellschaft, was können die da einbringen?
Frau Stefani hat gesprochen von der Unkenntnis des anderen, also bezogen auf die Muslime zum Beispiel, die in Deutschland leben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da kann die Theologie eben auch speziell mit diesem neuen Studiengang und dem Fach abrahamitische Religionen viel helfen. Nun haben wir mittlerweile auch eine extreme Unkenntnis der eigenen Tradition. Und zwar, ich rede jetzt nicht davon, dass man die Dogmen kennen muss oder solche Dinge, was jetzt spezifisch kirchliche Aufgabe ist, die zu vermitteln, sondern ich rede davon, dass man Kunstwerke nicht mehr versteht. Kunstwerke, die eben fast immer mit Religion zu tun haben. Man versteht Romane nicht mehr, große Romane. Sie haben den Faust zitiert. Da wird natürlich gewisses Wissen über das Christentum vorausgesetzt. Zum Beispiel am Ostermorgen, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube und solche Dinge, die in unseren Sprachgebrauch eingegangen sind, die sind uns ja gar nicht mehr bekannt. Das ist ganz fern von der Theologie. Aber fast jeder bedeutende Roman bis ins 20. Jahrhundert hinein setzt theologisches Wissen voraus. Ich lese zurzeit Emma Bovary von Flaubert. Da ist sehr viel Theologie drin, meistens etwas kritisch distanziert, ganz klar. Aber es muss bewusst sein. Wir erleben heute, und das sagen Lehrerinnen und Lehrer, das sagen Professorinnen und Professoren an den Hochschulen, dass dieses Wissen überhaupt nicht mehr da ist. Die Theologie ist ja nicht nur Glaubensvermittlung und nicht in erster Linie, sondern sie ist auch eine historische Kulturwissenschaft. Das heißt, sie stellt eine Verbindung her zu der Welt, die uns umgibt, in Form von Bauwerken, in Form von Museen, in Form von Traditionen, in Form von Sprache, die sich über Jahrhunderte gebildet hat. Und es, gerade weil die Welt so entkirchlicht ist mittlerweile, braucht es Instanzen, braucht es Institutionen wie theologische Fakultäten, die das bewahren und pflegen. Früher war das alles gar nicht so wichtig, weil jeder davon ein Gefühl hatte, also ein Bewusstsein hatte. Aber heute ist das nicht mehr da. Also wir sind im Grunde Hüter einer Tradition, die wichtig ist, um auch die Zukunft zu gestalten. Ganz wichtig. Und das merken ja immer mehr Leute, die ansonsten mit Kirche gar nichts zu tun haben. Habe vor kurzem einen Artikel gelesen, ein italienischer Lehrer hat gesagt, wir brauchen eine Stunde Bibelkunde in der Woche in den Schulen. Weil die Leute, die Schülerinnen und Schüler haben keinerlei Ahnung mehr von biblischen Gleichnissen etc. Und das ist jetzt keine Frage der Kirche, sondern das ist eine Frage unserer Kultur.
Bevor wir gleich noch ein bisschen weiter drauf eingehen, was die theologische Fakultät beitragen kann zur Zukunftsgestaltung und sich selber dann für die Zukunft aufstellt, werfen wir jetzt mal einen Blick zurück in die Geschichte. Die Theologische Fakultät Trier, so wie sie heute besteht, gibt es seit 1950. Da gab es die Universität in Trier noch nicht, die wurde 1970 gegründet, aber eine Universität in Trier und damit auch ein Theologiestudium gab es ja schon ab dem Mittelalter, ab dem späten Mittelalter. Herr Professor Eulern, ganz kurzer historischer Abriss, Universität und Theologie in Trier.
Ja, also die alte Universität wurde, wenn ich mich recht erinnere, 1473 gegründet. Und da war natürlich die Theologische Fakultät dabei, denn das war eine päpstliche Gründung. Die Universitäten im Mittelalter wurden ja alle von den Päpsten gegründet und natürlich war Theologie vertreten. Später hat dann der Jesuitenorden die Theologische Fakultät übernommen und gestaltet. Und mit dem Beginn der napoleonischen Zeit, beziehungsweise dem Ende der Revolutionskriege, die ja dann bis ins Rheinland sich ausgedehnt haben, hat diese Fakultät existiert, ist dann untergegangen. Nach Ende der napoleonischen Zeit wurde am Priesterseminar ein Studium eingerichtet, wie das üblich war für die Priesterausbildung. Aber das war keine eigene Fakultät.
Warum hat man dann 1950 am Priesterseminar diese theologische Fakultät gegründet? Warum hat man das nicht einfach weitergeführt, wie es dann nach Napoleon am Priesterseminar ja stattfand? Sie haben es gerade gesagt, die Priesterausbildung. Warum dann 1950 die Gründung nochmal einer eigenen Institution, theologische Fakultät?
Ja, das ist tatsächlich etwas Besonderes, Ungewöhnliches. Es gab nämlich keine rein kirchlichen theologischen Fakultäten. Fakultät heißt, diese Hochschule bildet nicht nur Priester aus, sondern sie hat das Recht, die höheren akademischen Grade, also Promotion, Doktorat und Habilitation, Lehrbefähigung fürs akademische Lehramt zu verleihen. Das gab es bis dahin nur an staatlichen Fakultäten. 1950 wurde da ein Präzedenzfall geschaffen mit der Trierer Fakultät. Und dieser Präzedenzfall wurde auch sofort, noch vor Eröffnung der Hochschule, vom Land Rheinland-Pfalz staatlich anerkannt. Das Land Rheinland-Pfalz hat damals sogar das Recht der Fakultät anerkannt, noch weitere akademische Grade einzurichten, nicht nur die bereits bestehenden. Das heißt, wenn wir heute zum Beispiel weitere Studiengänge einrichten würden, die werden ipso facto anerkannt vom Staat, was natürlich sehr großzügig ist, ein sehr großes Entgegenkommen. Es gibt verschiedene Theorien, warum das gemacht wurde. Die will ich jetzt hier nicht ausbreiten. Aber entscheidend ist, dass es gemacht wurde. Damals gab es auch Widerstand von Seiten der staatlichen Fakultäten, also die gerade neu gegründete Mainzer Fakultät, die ja Teil der Universität war, hat keinen Dekan nach Trier geschickt zur Eröffnung am 30. September 1950. Und auch die Nachbarfakultät in Bonn hat keinen Vertreter geschickt. Es gab auch dann in kanonistischen Zeitschriften so einen kleinen Krieg über die Berechtigung dieser Hochschule, dieser Neugründung mit diesen Rechten. Aber das hat sich dann im Laufe der Zeit erledigt. Die Qualität war gesichert und die vielen Habilitationen an unserer Fakultät und die Tatsache, dass viele, die bei uns doktoriert haben und dann weggegangen sind, woanders bestehen konnten und eben die Qualität gesichert war, da hat sich das dann erledigt gehabt.
Verändert hat sich die Situation dann nochmal 1970, Gründung der zunächst Doppeluniversität Trier-Kaiserslautern. 1975 hat man dann die beiden Standorte getrennt, jeweils selbstständig gemacht. Seit 1975 gibt es also die selbstständige Universität Trier. Da hätte man dann ja auch den Schritt gehen können, die theologische Fakultät in die Universität zu integrieren, also die kirchliche, päpstlichen Rechtsfakultät Trier in die staatliche Hochschule Universität Trier. Warum hat man es nicht getan?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, warum man es nicht getan hat. Letztlich, hundertprozentig sind die Gründe immer noch nicht klar. Von staatlicher Seite gab es eine sehr große Offenheit, die etablierte kirchliche theologische Fakultät in die noch sehr kleine, mit einer unsicheren Zukunft behafteten Universität zu integrieren. Aber es gab von kirchlicher Seite gewisse Widerstände. Also die Deutsche Bischofskonferenz war nicht begeistert. In Rom war man auch nicht begeistert. Man hat aber nie definitiv gesagt, nein, auf keinen Fall. Man hat hinhaltend gehandelt. Und auch der Trierer Bischof Bernhard Stein war zunächst eher skeptisch. Die Fakultät selbst war mit großer Begeisterung für eine Integration in die staatliche Universität. Und da gab es auch durchaus dann Spannungen mit dem Bischof und mit der Bischofskonferenz. Nun, das Ganze wurde nicht verwirklicht. Das war aber im Nachhinein vielleicht sogar ein Glück. Denn zwei staatliche Fakultäten im Land Rheinland-Pfalz, das wäre sicherlich auf Dauer eine Belastung geworden. Was wir dafür von Anfang an hatten, ist eben eine sehr starke Veränderung durch die neue Universität innerhalb der theologischen Fakultät, weil von Anfang an klar war, jetzt kommt auch das Lehramtsstudium in Theologie in Trier. Also mussten die Trierer Professoren, damals waren es nur Männer, mussten also zur Universität fahren und dort Lehrveranstaltungen halten. Und dann hat man sich darauf geeinigt, wir verlegen unseren ersten Standort an die Universität. 1992 ist das geschehen. Die sachliche Ausstattung ist viel besser, als sie vorher war. Und ja, im Grunde haben wir heute alle Vorteile einer staatlichen Fakultät und gleichzeitig sind wir unabhängig, hat auch Vorteile.
Aber ich glaube, dieser Umzug hat eine Menge Veränderungen auch nochmal mit angestoßen. Ich komme jetzt, glaube ich, zum letzten Mal nochmal mit meiner Erinnerung an die 80er Jahre. Man hat, so zumindest meine Erinnerung, doch so ein bisschen nebeneinander hergelebt. Wie sehen die Beziehungen zwischen den beiden rechtlich unabhängigen, aber eben doch räumlich und auch zum Teil organisatorisch integrierten Hochschulen, also theologische Fakultät, Universität, wie sehen die Beziehungen heute aus?
Inhaltlich empfinde ich es als sehr positiv und als sehr bereichernd. Ich habe im letzten Semester ein Seminar besucht, was vom Dozent für abrahamitische Religionen und zwei Dozierenden aus der Geschichte mit Schwerpunkt jüdische Geschichte, Antisemitismus in Deutschland und vor allem auch in Trier stattgefunden hat. Und da haben wir eben mit, ich weiß nicht, 4 oder 5 Leuten aus dem Master Interreligiöse Studien und davon sind zwei Magister, beziehungsweise ich als Magistra Theologiae dabei gewesen und eben Studierenden aus der Geschichte. Und das war wahnsinnig spannend, eben diesen Austausch zu haben, sowohl eben diese kirchlich-historische Perspektive, die Gegenwartsperspektive, die Perspektive von Judentum, Christentum und dann eben aber auch die weltlich-historische Perspektive von Personen, die nicht kirchlich sozialisiert sind oder erstmal auch nichts mit Theologie überhaupt zu tun haben. Und inhaltlich ist das eine große Bereicherung, auch was das Lehramtsstudium angeht, dass alle Schulformen an der Universität studiert werden können und dann eben in Kooperation mit der Theologischen Fakultät auch Religionslehre studiert werden können. Also ich empfinde es inhaltlich als sehr große Bereicherung.
Ist das eine Einzelerfahrung von der Frau Stefani, Herr Professor Euler, oder ist das sozusagen jetzt Standard an der Theologischen Fakultät, dass man eng mit der Uni und den dortigen Fächern zusammenarbeitet?
Ja, das hängt natürlich von den Fächern ab, von den Personen ab, aber grundsätzlich ist das Standard schon seit langem. Also seit wir unseren ersten Standort an der Uni haben, ist es eine absolute Selbstverständlichkeit. Es ist ein kleines Wunder, kann man sagen, dass eben auch die Beziehungen zwischen den jeweiligen Hochschulleitungen, unseren Rektoren und den Präsidentinnen und Präsidenten der Universität immer gut waren und immer von gegenseitigem Respekt getragen wurden. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Frau Eckrammer hat ihre Wertschätzung für unsere Fakultät zum Ausdruck gebracht im letzten November. Und das hatten wir ja nicht wie früher in der Promotionsaula, sondern im Auditorium Maximum der Universität. Und sie hat ausdrücklich gesagt, sie will zwischen theologischer Fakultät und Universität eigentlich nicht unterscheiden. Nun, sie ist natürlich froh, dass sie nicht die Kosten für die Fakultät zu tragen hat. Aber ansonsten ist für uns ein großer Gewinn. Also wir kooperieren in vielerlei Hinsicht mit der Universität und das wäre nicht intensiver, wenn wir eben nicht vom Bistum getragen wären, sondern halt eine staatliche Fakultät wäre.
Beziehungen unterhält die Theologische Fakultät nicht nur in Trier, also ganz eng zur Universität, sondern auch international. Wenn ich es richtig sehe, sind da zwei aktuell von besonderer Bedeutung. Zum einen gibt es Kontakte, Partnerschaften mit der Catholic University of America in Washington, D.C. Worin besteht die Partnerschaft und wie profitieren Sie davon?
Ja, also die ist entstanden dadurch, dass unser jetziger Liturgiewissenschaftler Marco Benini vorher Professor an der Catholic University of America war, dort offensichtlich sehr geschätzt wurde, also einen gewissen Schülerkreis entwickeln konnte. Und also dann hier nach Trier kam, hier ist ja auch das Liturgische Institut, hat er dann die Idee entwickelt, regelmäßig sogenannte Summer Schools durchzuführen. Das heißt, da kommt eine Gruppe von jungen Leuten, natürlich liturgiewissenschaftlich Interessierten vor allem, die kommen nach Trier für 3 Wochen, haben hier ein bisschen Sprachkurs und lernen zugleich, also vertiefen sich im Bereich der Liturgiewissenschaft. Sie fahren nach Maria Laach, sie fahren nach Köln. Also das ist eine sehr wichtige Erfahrung auch für die Fakultät, weil ja doch uns auch, sagen wir mal, von den jungen Leuten aus den USA gespiegelt wird, wie unsere Theologie geschätzt wird und anerkannt ist. Das heißt ja heute immer wieder, die deutsche Theologie sei im Ausland nicht mehr angesehen. Das kann man in dem Fall nicht sagen.
Schon länger gibt es eine Beziehung zur katholischen Universität in Cochabamba in Bolivien, dem Partnerland des Bistums Trier, die dann aber eine Zeit lang wohl eingeschlafen war und seit 2024 nochmal neu belebt worden ist. Wie ist da der Stand?
Ja, der Stand ist folgender. Wir haben seit einigen Jahren schon einen wissenschaftlichen Assistenten im Fach Pastoraltheologie, Dr. Michael Mayer. Der ist Priester des Bistums Trier und er war lange Zeit in Bolivien. Er war 8 Jahre, hat er in Bolivien gelebt, bevor er Priester wurde, hat dort diese Partnerschaftsarbeit zwischen dem Bistum Trier und dem Bistum Hildesheim auf der einen Seite und der bolivianischen Kirche auf der anderen Seite gemanagt, sage ich mal. Also ich war ja mit Michael Mayer und einer kleinen Delegation, waren wir im letzten Jahr in Bolivien und haben diesen Vertrag unterschrieben. Also Michael Mayer kennt jeden, der da irgendwas zu sagen hat, sage ich mal. Also der ist der große Motor. Michael Mayer hat auch dann eine Studienreise initiiert, die fand, glaube ich, 2024 statt, für Studierende und auch einige Mitarbeiter waren dabei und Professoren. Also das war eigentlich der Auslöser, um den Vertrag dann auch in eine schriftliche Form zu fassen. Das war dann auch eine kleine Delegation von Cochabamba bei unserem Fakultätsjubiläum, was mich sehr gefreut hat. Im Oktober haben wir ein trikontinentales Symposium. zwischen eben unseren Partnern in Ruanda, den Partnern in Cochabamba und unserer Fakultät. Das findet natürlich digital statt. Diese Kooperation mit Cochabamba wird auf jeden Fall Bestand haben und weiter ausgebaut werden. Es ist auch für 2027 wieder eine Studienreise geplant.
Ruanda hatten Sie gerade erwähnt, das hat man noch nicht im Blick. Da gibt es auch eine Partnerschaft.
Ja, diese Ruanda-Partnerschaft, die ist jetzt eine Idee von des Oberbürgermeisters der Stadt Trier. 2024 im Frühjahr hat meine Sekretärin einen Anruf bekommen vom Rathaus. Der Herr Leibe lädt ein zu einer Besprechung, und zwar die Leiterinnen und Leiter der Trierer Hochschulen. Und dann hat er uns berichtet, dass er im März des Jahres in Huye, das ist so eine Stadt im Süden von Ruanda, so eine Art Oxford von Ruanda in Anführungszeichen, also da gibt es mehrere Hochschulen, gewesen sei. Diese Stadt habe eine Partnerschaft mit der Stadt Trier und ja, man solle doch sich bemühen um Kooperationen mit den dortigen Hochschulen. Und er würde uns gerne nach Ruanda schicken. Da sind wir dann auch hingefahren mit einer Delegation der Stadt. Da gibt es eine katholische Universität mit eben Theologie und eine protestantische Universität auch mit Theologie. Und ja, ich hatte da einen guten Eindruck und dann haben sich daraus die Kooperationen entwickelt. Der große Vorteil dieser Kooperationen ist, ähnlich wie bei Cochabamba, da haben wir den Background, das Bistum. Und bei Ruanda, das wird dann mitgetragen von der Partnerschaft des Landes Rheinland-Pfalz mit Ruanda. Also das ist ein großer Vorteil. Da sind wir eingebunden. Es kommt zum Beispiel jetzt jemand, der von der protestantischen Universität promoviert bei uns. Und der kommt für jetzt im Frühjahr für 3 Monate nach Trier. Das wird zum Beispiel auch von dem Land Rheinland-Pfalz finanziell unterstützt. Also so alleine hätte das wenig Sinn. Nur wir als Fakultät, das würde nichts bringen. Aber durch diesen Rückhalt durch des Landes ist das eine sinnvolle Angelegenheit. Und da gibt es ja auch ein Netzwerk. Es sind überall Ruanda-Initiativen. Mhm. Und, ja.
Frau Stefani, aus studentischer Sicht, welchen Vorteil, welchen Nutzen haben solche internationalen Partnerschaften?
Einer der großen oder vielleicht auch der größte Vorteil ist, dass man seinen eigenen Horizont erweitern kann. Also sich nur in einer Stadt mit Theologie zu beschäftigen, so schön es hier in Trier ist und so toll es an der Fakultät auch ist, oder sich auch nur in einem Land, also in Deutschland, ich war ja in Münster, gibt es doch auch noch ganz andere Formen von Theologie, die doch sehr anders sind als das, was wir hier in Deutschland oder auch in Europa betreiben. Und gerade in Afrika oder in Südamerika wird Theologie nochmal ganz anders gelebt, gelehrt, gelernt und auch erfahren. Stichwort Befreiungstheologie in Südamerika natürlich. Und das eben zu nutzen und da einen Background zu haben, wie Professor Euler das schon gesagt hat, und die Möglichkeit zu haben, eben in diese Länder zu reisen mit einem Background, mit Unterstützung von hier und dort Theologie zu studieren, zu erfahren, die Kultur kennenzulernen. Und da sind wir wieder beim Thema, die Unkenntnis des anderen eben auszuräumen, um zusammen zu arbeiten, zusammen zu leben. Und das ist, also ich empfinde das als sehr bereichernd.
Wenn ich das kurz ergänzen darf, man darf ja auch nicht vergessen, diese Länder sind ja in ganz anderen Situationen. Ist ja nicht nur die Frage, sind das arme Länder, wir sind reiche Länder, so ist ja in der Regel unser Blick. Das sind junge Länder. Also ich war in Ruanda, dort ist das Durchschnittsalter, glaube ich, 20 Jahre. Es sind junge Gesellschaften, es sind viele Menschen, die in Schulen gehen, die studieren wollen. Dort gibt es zum Beispiel viele junge Priester, die müssen natürlich dann auch ausgebildet werden. Also das ist auch eine Chance für eine europäische Fakultät wie die unsere, sich auch, sagen wir mal, personell etwas zu erneuern. Und ähnlich ist es in Bolivien. Das ist eine junge Gesellschaft, eine dynamische Gesellschaft. Auch die ganze Kirchenerfahrung ist eine ganz andere. Bei uns kann man schon mal eine ekklesiale Depression bekommen. In Bolivien bekommt man die nicht. In einem ganz normalen Sonntagsgottesdienst oder auch in Ruanda bekommt man die nicht. Das sind andere Welten, die uns gut tun auch, die uns wirklich bereichern können.
Theologie in Trier, das haben wir jetzt, glaube ich, alle begriffen, kann sehr bereichernd sein, sehr spannend sein, bringt Nutzen auch für die Gesellschaft und trotzdem muss es bezahlt werden. Deshalb zum Schluss jetzt noch der Werbeblock. Sie haben eben gesagt, Herr Professor Euler, die Präsidentin der Universität Trier schätzt sehr die Zusammenarbeit, die enge Zusammenarbeit mit der theologischen Fakultät, aber sie muss es ja auch nicht bezahlen, sondern bezahlen muss es das Bistum Trier. Man könnte sagen, es ist ja auch schon zur Sprache gekommen, es gibt ringsum drei theologische Fakultäten oder Fachbereiche an staatlichen Universitäten in Bonn, in Mainz und in Saarbrücken. Warum sollte das Bistum Trier trotzdem seine theologische Fakultät behalten und mindestens im Umfang wie bisher weiter finanzieren?
Also zunächst einmal von den drei Standorten. Saarbrücken ist nur in Anführungszeichen ein Institut zur Lehrerausbildung. Dieses Institut hat personelle Probleme, also das ist keine Konkurrenz für uns. Die staatlichen Fakultäten, die sind voll ausgestattet, die haben einen Lehrkörper, wie ihn wir auch haben. Und klar kann man sagen, da könnte man billig sozusagen studieren, billig für die jeweiligen Diözesen. Aber ich glaube nicht, dass das die Diözese Trier mittlerweile so sieht. Es gab mal eine Zeit, da waren die kirchlichen Fakultäten und die staatlichen Fakultäten auf einem Level. Aber mittlerweile ist es schon so, und ich weiß das nicht nur vom Hörensagen, sondern ich erlebe es jedes Jahr beim Fakultätentag unmittelbar, dass die Situation der staatlichen Fakultäten prekär wird. Also es ist so, dass bei jeder Stellenausschreibung muss man lange verhandeln, wird die Stelle wieder besetzt. Dann wird sie nicht regulär besetzt, also es gibt ja drei Stufen, W3, klassische Professorenbesoldung, sondern sie wird, wenn man Glück hat, mit W2 besetzt, oft auch nur mit W1. Das heißt, jemand nach der Promotion übernimmt die Stelle in der Hoffnung, dass er dann nach 5 oder 6 Jahren umgewandelt wird in eine Dauerstelle W2 oder W3. Nun, was jetzt für den Außenstehenden Banalitäten sind oder irgendwie Dinge, naja, ist halt so, das hat natürlich für die Fakultät schon eine Bedeutung, weil man hat keine sichere Grundlage mehr. Und man fühlt sich in der Theologie, und das empfinden die evangelischen Theologinnen und Theologen genauso, etwas an den Rand gedrückt. Übrigens dort, wo es zwei Fakultäten gibt, an einem Ort ist es noch schlimmer. Weil da sagen die Ministerien regelmäßig, ja, warum habt ihr zweimal das Neue Testament, zweimal das Alte Testament, etc. pp. Also die Theologie ist an den staatlichen Einrichtungen heute schon in einer prekären Situation. Und dann ist natürlich auch klar, wir wissen ja nicht, wie es die Zukunft gibt. Wenn wir zum Beispiel Regierungen hätten in 10 Jahren mit AfD-Beteiligung, dann müsste man wohl davon ausgehen, dass es keine Zukunft mehr gibt für theologische Fakultäten und Institute an staatlichen Hochschulen. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ich denke, wenn man in eine Stadt zum Studieren geht, unabhängig davon, aus welchem Bistum man kommt, ob man selbst aus dem Bistum Trier oder aus anderen Bistümern stammt, bringt es ja mehr mit sich, als nur hier seine 5 Jahre oder 6 Jahre zu studieren und dann wieder dorthin zu gehen, wo man herkommt. Ein Studienstandort, wie es eben Trier ist, bietet ja mehr als nur das Studium. Und da hätte das Bistum oder auch die Stadt Trier und die Fakultät bietet damit Chancen, und das Bistum hat Chancen, dass Menschen sich in diese Stadt, in die Menschen hier, ja, man kann es so stark sagen, auch verlieben und vielleicht auch hier bleiben wollen oder im Rahmen dessen bleiben wollen. Und da eben einen guten Standort mit allem, was es zu bieten hat, und den Möglichkeiten, die man dann beruflich auch ergreifen kann, sich gut zu präsentieren, das wäre etwas, wo das Bistum Trier eigentlich nur gewinnen kann und wo es sich lohnt, da etwas zu investieren eben in die Fakultät. Und Herr Euler und ich, wir hatten auch vor ein paar Tagen noch ein Meeting mit einer anderen Hochschule, wo es auch klar war, alle Fakultäten und alle Bistümer und alle ArbeitgeberInnen und so weiter profitieren von jeder Fakultät in Deutschland, die eine gute und qualitativ hochwertige Ausbildung machen. Ich habe jetzt gerade natürlich sehr für den Standort Trier geworben, weil mir dieser Standort auch wichtig ist. Und dennoch hilft es, wenn die Fakultäten sich miteinander vernetzen und gegenseitig auch bestärken. Aber dafür braucht es eben auch im Bistum Trier einen Standort, eine Fakultät, die qualitativ hochwertige Lehre und ein gutes Studium bietet.
Ich schiebe noch eine Ergänzungsfrage hinterher. Eine Hochschule ist ja nicht nur Standort für Lehre, sondern auch Standort für Forschung. Kann das Bistum da in irgendeiner Weise von seiner theologischen Fakultät profitieren?
Ja, natürlich würde ich auf jeden Fall bejahen, diese Frage. Zwei konkrete Beispiele. Das eine ist die Pastoraltheologie, wo ja viele Projekte, die dort gemacht werden, direkt an den Ort Trier bzw. den Ort Bistum Trier angebunden sind. Das andere ist die Kirchengeschichte. Also sowohl bei dem vorherigen Stelleninhaber Bernhard Schneider als auch bei dem jetzigen Stelleninhaber Frederik Simon ist ja ein ganz klarer Schwerpunkt in der Diözesangeschichte, in der Bistumsgeschichte festzustellen. Und wenn natürlich diese Fächer nicht mehr hier sind oder ähnliche Fächer, die sich eben mit dem Bistum befassen, dann fehlt ja auch etwas. Aber auch die andere Forschung dient ja dem Bistum. Also mir ist es ein sehr großes Anliegen, dass wir uns mit den Einrichtungen des Bistums vernetzen. Und dass wir nicht nur eine Hochschule des Bistums, sondern auch für das Bistum Trier sind, dass das Bistum etwas von uns hat. Also wir, weil wir ja wissen, dass wir nicht mehr so ausgelastet sind mit den Studierendenzahlen, wie das zu Beginn meiner Zeit als Professor war, haben wir Kapazitäten frei für anderes. Also wir sind zurzeit dran, mit den zuständigen Stellen im Generalvikariat, konkret Bereich Jugend, Bereich Kita, Bereich Caritas und den kirchlichen Krankenhäusern in Trier, Zertifikatsprogramme für Führungskräfte dieser Institutionen einzurichten. Das ist ja auch im Sinne der Grundordnung für den kirchlichen Dienst im Bereich der deutschen Diözesen, dass diese Institutionen getragen werden von Personen, die jetzt nicht selber Theologie studiert haben müssen, aber die doch ein Gespür für Theologie und für theologische Fragestellungen haben sollten, um eben auch den kirchlichen Charakter dieser Institutionen, der Kitas, der Krankenhäuser, der Caritas-Einrichtungen glaubwürdig nach außen und gegenüber den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertreten zu können. Also wir wollen uns auch engagieren für das Bistum und tun das auch. Über das hinaus, was bisher schon war, in etwa in der Vorbereitung für den pastoralen Dienst und so weiter. Das ist mir ein ganz wichtiges und ein großes Anliegen, das auch vom Kollegium getragen wird.
Ich würde da auch noch was zu ergänzen. Herr Euler sagte gerade, eine Fakultät vom Bistum auch für das Bistum. Und das würde ich auf der einen Seite bestätigen und auf der anderen Seite auch nochmal sagen, dass es werden keine Hunde ausgebildet, die blind hinterherlaufen, sondern es werden kritische DenkerInnen ausgebildet. Und ich glaube, das kann jedem Bistum nur gut tun. Und Kritik oder kritisches Denken ist ja nicht nur, man kritisiert alles im Negativen, was in einem Bistum passiert, sondern man schaut vielleicht auch mal objektiv auf etwas, man geht neue Wege. Und ich habe, also es gibt auch Beispiele, wo dieses kritische Denken oder dieses neue Wege gehen oder mal anders an Dinge herangehen auch unterstützt werden hier, vor allem eben auch in der Pastoral. Und das würde ich noch ergänzen, dass es nicht nur eine Ausbildung für das Bistum ist, sondern auch, aber eben vor allem auch ein kritisches Denken gefördert wird. Also das habe ich ja auch selbst erlebt. Ich durfte auch kritische Fragen stellen im Studium. Bis heute ist noch eine Antwort offen geblieben, die man mir nicht beantworten konnte. Das muss ich dann auch irgendwann selbst herausfinden. Aber eben, wie ich am Anfang schon sagte, die Kompetenz dazu habe ich. Also ich kann es selbst herausfinden oder ich kann mir diese Fragen selbst beantworten, die vielleicht noch offen geblieben sind.
Alexa Stefani und Professor Walter Euler von der Theologischen Fakultät in Trier, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Dankeschön.
Himmelwärts und erdverbunden. Schreibt uns unter podcast@bistum-trier.de.